Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Es gibt Kinderbücher, die kennen sehr, sehr, sehr viele Menschen mit ostdeutscher Geschichte. Zum Beispiel bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt oder Hirsch Heinrich oder Bootsmann auf der Scholle oder der kleine Angsthase. Bis heute lesen ostdeutsche Eltern aus diesen Büchern vor und die werden auch bis heute neu verlegt. Solche Kinderbücher aus der DDR schauen wir uns gleich an und außerdem neue Bücher über die DDR für die ganz Jungen. Unser Thema jetzt sind Kinderbücher mit ostdeutscher Geschichte und zwar auf verschiedene Weise. Einmal Kinderbücher, die aus der DDR selbst kommen, die werden bis heute verlegt, unter anderem beim Kinderbuchverlag. Früher war das der Verlag für Kinderbücher in der DDR. Heute gehört er zur Verlagsgruppe Belz und Petra Albers ist dort die Verlagsleiterin Kinder- und Jugendbuch bei Belz und die ist jetzt für uns hier in der Leitung. Ich grüße Sie, Frau Albers, seien Sie willkommen.
Herzlichen Dank, guten Morgen.
Wir wollen uns aber auch Kinderbücher über die DDR anschauen und viele davon bringt der Klett Kinderbuchverlag in Leipzig heraus. Monika Ostberghaus leitet diesen Verlag. Auch für Sie willkommen in der Lesart. Hallo.
Hallo.
Frau Albers, Sie möchte ich erstmal fragen, bei welchen Ihrer DDR-Kinderbuchklassiker sagen denn besonders viele Menschen mit ostdeutscher Geschichte, ach ja, das kenne ich, das Buch, das habe ich geliebt als Kind?
Also ich würde mal sagen, das ist vor allem bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt. Mhm. Aber auch, was ganz bekannt ist, ist ein Lexikon von Anton bis Zylinder. Mhm, das hat so einen besonderen Reiz. Und dazu kommt der Hirsch Heinrich von Rudrian und Klemke, aber auch die gestohlene Nase von Ingeborg Meyerei. Also viele. Mhm, wir haben 30 Top-Titel.
30
Top-Bilderbuchprogramm, 30 Top-Titel, die wir laufend nachdrücken.
Aha. Frau Ostberghaus, Sie sind ja seit 15 Jahren in Leipzig als Verlegerin des Klett Kinderbuchverlages, haben vorher in Westdeutschland gelebt. Sagen Ihnen denn diese DDR-Kinderbücher auch was, die Frau Albers jetzt genannt hat?
Also zum Teil, oder die Sie vorhin genannt haben, Bootsmann auf der Scholle, habe ich selbst gelesen, noch als ich noch im Westen war. Also Benno Plutra habe ich sehr gern gelesen. Das war ja ein Autor, der auch wirklich stark im Westen rezipiert wurde. Die anderen kenne ich vom Titel her. Mhm. Und mir ist sehr vertraut ein Buch, das heißt Humbug ist eine Bahnstation. Das ist ein Gedichtebuch von Walter Petri. Und Walter Petri ist witzigerweise der Vater unseres Vermieters hier in Leipzig gewesen.
Ah. Also haben Sie direkte Verbindung.
Wir haben den Verlag quasi in dessen alter Villa mit drin. Und deswegen steht das Buch hier auch immer in Gedenken an ihn.
Mhm. Frau Albers,
vielleicht darf ich ganz kurz was dazu sagen? Mhm. Entschuldigen Sie.
Ja, bitte.
Hier zeichnet sich nämlich etwas ab, dass die Kinderliteratur, über die wir jetzt sprechen, vorrangig wirklich in der DDR bekannt war und ganz wenig im Westen.
Mhm.
Und das hat sich jetzt eben auch nochmal durch einen Beitrag von Monika Ostberghaus bestätigt.
Ja, und bei diesen Kinderbüchern, die Sie herausbringen, also diese Klassiker aus der DDR, Frau Albers, würden Sie sagen, dass die eine besondere Art des Erzählens haben, die Sie unterscheidet auch von Kinderbüchern, die in der gleichen Zeit im Westen entstanden sind?
Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde mal anders ansetzen. Wir haben uns ja entschieden, als wir den Verlag sozusagen gekauft haben, in Anführungszeichen, dass wir uns komplett konzentrieren auf die Bilderbücher.
Mhm.
Und der Verlag selber hat aber eine viel größere Backlist gehabt. Also das so. Und die Bilderbücher, wenn Sie sich die angucken, erzählen die von den einzelnen Jahrzehnten, in denen sie natürlich auch veröffentlicht worden sind. Und was, wenn, das fing ja an mit direkt nach dem Krieg, 1949 ist er gegründet worden. Und wenn man die mal so zusammenpackt, auch besonders die Bücher, die wir jetzt nach wie vor noch als, sagen wir, als die Klassiker, weil sie eben immer noch gekauft werden und weil wir sie immer noch verlegen und regelmäßig nachdrucken, zeigen sie sehr viel, dass es hier um die gesellschaftliche Solidarität in den Büchern geht. Und zwar diese gesellschaftliche Solidarität, wo jeder Einzelne seinen Beitrag bietet und bildet. Und das darüber erzählen die Geschichten in einer sehr klaren und bis zu poetischen Weise. Die sind natürlich sehr unterschiedlich, sind ja auch unterschiedliche Autoren. Und dann auch diese sehr künstlerischen Bilder von den 50er Jahren beginnend bis zum Ende. Und das ist, glaube ich, dieses, das habe mir das nochmal genau angeschaut, auch nachdem ich hier eingeladen worden bin. Das würde ich als das Treffende sagen. Es geht immer um den gesellschaftlichen Bezug und was ist für die Kinder wichtig, was ist aber auch. Die Werkstätigen kommen extrem häufig vor in diesen Büchern. Dann auch natürlich viele Tiergeschichten. Also von daher gibt es da Dinge, die sich ja sehr spezifisch auf die Entwicklung der DDR war und eben auch, so, entschuldigen Sie bitte, ja. Aber eben auch Themen, die bei uns, also im Westen Deutschlands wichtig waren in den 70er Jahren, spiegeln sich auch in Büchern der 70er Jahre in der damaligen DDR wieder.
Was Sie jetzt sagen, gesellschaftliche Solidarität, muss gerade an dieses Buch denken, bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt, da ist ja die Geschichte ganz knapp, da sitzt so eine Feuerwehrtruppe, will immer Kaffee trinken und in die Stulle beißen, aber es klingelt immer das Telefon, weil eine Oma ihren Backofen offen gelassen hat und jetzt das Haus brennt oder im Zoo ein Baum umgestürzt ist oder ein Junge im Eis eingebrochen ist und immer muss die Feuerwehr los und ihre Stullen liegen lassen und für andere da sein. Das ist auch so eine Form der Solidarität, die ja jetzt auch nichts eigentlich spezifisch Sozialistisches hat, oder?
Nee, das würde ich auch nicht sagen. Ich würde nur sagen, die Darstellung ist sehr auf die, umfasst die gesamte Gesellschaft. Mhm. Und das fand ich jetzt nochmal ganz wichtig. Und gerade das Buch, was Sie jetzt sagen, die machen das in einer unglaublichen Gleichmut. Gehen Sie dahin und bis Sie endlich mal zum Kaffee kommen, den Kaffee trinken können, ist eine sehr nette Ende eigentlich des Autos, der sagt, so jetzt höre ich mal mit der Geschichte auf, weil wahrscheinlich das Telefon gleich wieder klingelt. Also Sie haben da auch immer so einen subtilen Humor drin.
Und das ist eben ein Bilderbuch. Es gab in der DDR, überhaupt im ehemaligen Ostblock, besonders viele herausragende Illustratoren gerade. Frau Osberghaus, Sie, die Sie jetzt in Leipzig arbeiten, schon seit einiger Zeit, sind Ihnen da Erklärungen begegnet, warum es eigentlich so auch so eine starke Tradition gerade auch der Illustration im Osten gab?
Warum, das weiß ich nicht. Die wurden unglaublich gut ausgebildet. Ich habe das gemerkt, als ich dann nach Leipzig kam. Da hatte ich am Anfang ein großes Angebot von Leuten, die wirklich unglaublich kreativ gerne mit mir arbeiten wollten. Hier sogar in der Stadt. Also hier gibt es ja auch die Hochschule für Grafik und Buchkunst. Dann ist die Burg Giebichenstein in Halle nicht weit. Die wurden super gut ausgebildet. Da gab es damals den Professor Pfüller. Der hat eine ganze Generation an Illustratoren mit ausgebildet. Auch noch vor der Wende zum Beispiel mit Workshops, wo Susanne Berner teilgenommen hat. Also es war einfach sehr vital hier, diese Illustratoren-Szene. Vielleicht ist das da auch so, dass in den Illustrationen waren die Leute auch freier, auch während der DDR-Zeit. Ne? Die Texte sind dann schon so ein bisschen politisch, gesellschaftspolitisch gewollt und gefärbt. Das kann man bei den Illustrationen, kann man sich da, glaube ich, mehr von befreien. Und das haben die auch ausgestrahlt. Ja, da hatte ich quasi, konnte ich schön aus dem Vollen schöpfen am Anfang.
Eben mit Ihrem Verlag in Leipzig und eines Ihrer Bücher, die sich mit der DDR beschäftigen, das heißt Fritzi war dabei, das ist ein großer Erfolg, wurde fürs Kino verfilmt, demnächst kommt eine Fritzi war dabei Serie in der ARD und auf Kika heraus. Diese Fritzi, die geht in die vierte Klasse und wo sie dabei ist, das ist die Revolution in der DDR im Herbst 89. Können Sie uns das ganz knapp skizzieren, wie dieses Kind dabei ist bei dieser Revolution?
Das ist einfach eine normale Neunjährige, die hier in Leipzig lebte in dieser Zeit und dann alles ein bisschen in Begleitung ihrer Eltern und im Zusammensein mit ihren Freunden mitkriegt und dann eben auch mit in der Nikolaikirche ist und mit bei diesen Montagsdemos um den Ring mitläuft. Und das beruht alles auf wahren Erzählungen von Leuten, die damals Kind waren. Wir haben also Leute gesucht, die in der Zeit Kind waren und dann haben die der Autorin Hanna Schott davon erzählt. Und für mich war es wichtig, weil ich ja relativ frisch in Leipzig war, als das Buch entstand, habe ich gemerkt, dass viele Kinder im Grundschulalter gar nicht so viel davon wissen, von dieser Geschichte und ganz aufgeregt wurden, wenn man denen davon erzählte. Mhm. Und in der Schule kommt das Thema ja erst viel später dran, so fünfte, sechste Klasse. Und ich fand, die Grundschulkinder brauchen eine spannende Geschichte, die das erzählt. Und deswegen haben wir das dann gemacht.
Wie ist das denn bei Ihnen beiden, Ihre Bücher über DDR-Geschichte, in Ihrem Fall Frau Osberghaus, oder eben Ihre DDR-Kinderbuchklassiker? Verkaufen Sie die vor allem im Osten Deutschlands?
Ich kann nur sagen, wir verkaufen die Bücher, die sich um die vom DDR-Alltag und so weiter erzählen, verkaufen wir grundsätzlich leider nicht besonders gut. Vor allen Dingen nicht im Westen. Also da gibt es irgendwie noch die Mauer, gab es auch die ganze Zeit. Das ist, finde ich, ein sehr spannender Aspekt dabei, dass die Leute im Westen, also wenn wir eins dieser Bücher dem Vertrieb vorstellen, wenn die neu kommen sollen, dann sagen die Westvertreter, ja Mist, wieder ein Buch, was wir nicht so gut verkaufen werden. Mhm. Und im Osten ist es schon das Interesse größer. Und man merkt auch den Kindern an, dass es sie interessiert, aber wir müssen ja immer über die Erwachsenen drüber.
Ja, ja. Frau Albers, wie ist es bei Ihren Büchern?
Ja, ich habe es ja schon angedeutet. Also bei uns ist es natürlich so, wir machen diese Bücher ja, wie es sie ursprünglich gab. Wir verändern sie kaum. Sie erscheinen genauso, wie sie erstmalig erschienen sind in der DDR. Das heißt, diese Bücher haben ja auch, deshalb sind sie Klassiker, haben ja einen Nostalgieeffekt. Dieser Nostalgieeffekt kann im ehemaligen Westen ja gar nicht sein, weil dort sind diese Bücher nicht erschienen. Eine Ausnahme ist tatsächlich Pludra, weil Pludra, das hat Monika Oswalkhaus ja auch schon gesagt, den hatte zum Beispiel Belz und Gehberg auch als Lizenz in seinem damaligen Taschenbuch. Das heißt, der war hier bekannt und auch in der Schule schon bekannt. Das heißt, man braucht ja immer einen gewissen Bekanntheitsgrad, damit Menschen auch dann zu älteren Büchern greifen. Mhm. Weil wir werden nicht hingehen und zum Beispiel die Geschichte von Hans Hüttner mit einem neuen, moderneren, sage ich jetzt mal, also zeitgemäßeren Illustrator machen zu lassen, um ihn dann im Westen vielleicht ankommen zu lassen. Eine Sache, wir haben etwas gemacht, wir haben mal 2000 anlässlich des 60. Geburtstags vom Kinderbuchverlag ein Sammelband herausgebracht, Erzähl mir vom kleinen Anshasen, und haben die bekanntesten Bilderbücher dort versammelt. Und der hat sich, glaube ich, im ersten Jahr 80.000 Mal verkauft. Der war absolut erfolgreich.
Der lag hier überall auf dem Stapel rum, habe ich auch
das gesehen. War auch der, und weil du eben so schön von der Vertreterkonferenz erzähltest, wir stellten den dort vor, die zwei sogenannten Ostvertreter, entschuldigen Sie die Formulierung, kriegten riesige Augen, sagten wunderbar, die Westvertreter gucken so etwas, naja, weil sie damit nichts anfangen konnten. Mhm. Ein Jahr später haben wir die Zahlen offeriert und dann ist den Westvertretern die Kinder runtergefallen.
Wir haben ja insgesamt das Problem, dass die Generationen dann hinterherhinken beim Kinderbuch. Genau. Ne? Es wird immer an die Erwachsenen verkauft und die wollen gerne die Kinder Lieblingsbücher ihrer Kindheit den Kindern weitergeben. Und deswegen hinkt die Entwicklung immer ein bisschen hinterher.
Mhm. Vielen Dank an Sie beide, die Sie uns erzählt haben von Kinderbüchern mit ostdeutscher Geschichte. Petra Albers von der Belz Verlagsgruppe in Weinheim und Monika Ostberghaus vom Klett Kinderbuchverlag in Leipzig. Ganz herzlichen Dank an Sie beide für das Gespräch.
Danke.
Vielen Dank Ihnen.
Das Regime des Autokraten Lukaschenko, das unterdrückt in Belarus auch die Erinnerung an die Verbrechen der Stalinzeit. Während der sogenannten Großen Säuberung unter Josef Stalin wurden viele belarussische Intellektuelle verhaftet oder verbannt oder getötet. In nur einer Nacht, in der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 1937, wurden in den Gefängnissen des sowjetischen Geheimdienstes in Minsk 132 Intellektuelle erschossen. Unter ihnen waren einige der wichtigsten Schriftsteller dieser Zeit. An sie und an andere verfolgte belarussische Autorinnen wurde in dieser Woche erinnert im Literarischen Kolloquium Berlin bei einer Nacht der unerschossenen Gedichte. Unsere Redakteurin Stefanie von Oppen war dabei.
Sveta Ben aus Belarus ist Schau- und Puppenspielerin, Autorin und Musikerin. Sie singt eines der Gedichte von Natalia Wisnoyskaya. Olga Podgaiskaya hat es vertont. Die belarussische Dichterin Natalia Wisnoyskaya wurde in den 30er Jahren während der sogenannten Großen Säuberungen verhaftet, ihr Mann als Staatsfeind erschossen. Diese Zeilen aus ihrem Liebesgedicht stammen aus einer besseren Zeit. Sie schrieb sie am 16. August 1926.
Eu am Gärtchen pflanzte ich ein Pflänzchen, vergoss es mit Tränchen, wartete auf dich. Am Bächlein bog der Wind den Schneeball. Wo bist du, meine Freude? Wo bist du, mein Los? Die Lippen leuchten rot, die Augen bezaubern. Nicht weinen und nicht klagen will mein Lied. Der Liebste kehrt bald wieder, bald leuchtet das Gesicht. Das Herz orakelte, mehr konnte es nicht.
Den Gedenkabend hat Sveta Ben mit der Journalistin Inga Lisenkevich kuratiert. Sie haben dem Abend die Überschrift »Die Nacht der unerschossenen Gedichte« gegeben und ihnen in diesem Jahr ausschließlich Lyrikerinnen gewidmet.
Jadwiga Berhanska, Valentina Kozlowska, Paulina Miedziolka, Janina Germanowicz, Hanna Breska,
Viele dieser Frauen gehörten in den 20er und Anfang der 30er Jahre zu Literaturzirkeln in Minsk. Nicht alle wurden ermordet, aber sie landeten in den Gefängnissen, den Gulags oder wurden ins Exil gezwungen. Oft sind nur wenige ihrer Texte erhalten geblieben. In den Gedichten, die an diesem Abend vorgetragen werden, geht es um Liebe, um die Jahreszeiten, um den Alltag. Tina Wünschmann hat sie ins Deutsche übersetzt, so wie auch dieses Gedicht.
Der Wind von Martha Altbier. Ach, neide nicht Erfolg und Ruhm, bist reicher als all die Glücklichen. Sie wissen nichts vom Windeszauber, der still um ihre Türe streicht. Der Wind fliegt durch den Garten, stößt alle Äpfel an.
Spannend finde ich auch so diese Texte eben über Sozialismus und Aufbau. Die Fabriken kehren immer wieder und eben auch so Arbeitsleben. Also da war eigentlich normales Leben im Gang. Die Leute haben geliebt, gearbeitet und eben auch geschrieben. Und anhand der Biografien kann man dann eben sehen oder hören, wie viel Kreativität und wie viel Schaffen eben auch zerstört wurde.
Von den Biografien der Frauen ist wenig bekannt, bei manchen nicht mal ihre Geburts- und Todesdaten. Doch die intensiven Recherchen in Archiven von belarussischen Forschern haben dann doch das eine oder andere Schriftstück zutage befördert, wie über Janina Hirmanowitsch, die mit ihrer damals 3 Monate alten Tochter Maja in die Verbannung nach Kasachstan kam. Ihr Kind musste sie in einem Kinderheim abgeben. Später erinnert sich ihre Tochter an einen überraschenden Besuch dort.
Einmal kam eine unbekannte Frau ins Kinderheim zu Maja Klastornaja, eine ehemalige Lagerinsassin. Sie suchte bewusst nach der 8-jährigen Maja, um ihr ein bescheidenes Geschenk zu bringen. Ein Glas mit Sonnenblumenkernen und 2 kleine Äpfel, mit denen das Heimkind gar nichts anzufangen wusste. Deine Eltern sind wunderbare Menschen. Sie tragen keine Schuld. Dein Vater war ein bekannter belarussischer Dichter. Deine Mama und dein Papa stammen aus Belarus. Hast du verstanden? Aus Belarus.
Dass den Frauen die Kinder weggenommen wurden, war eine sehr übliche Schikane. Davon schreibt auch Jadwiga Bianskaja.
Es war eisiger Winter, Schneesturm. Einige Tage nach der Geburt brachten sie meinen Sohn ins Kinderheim und mich zurück ins Lager, in die Mütterbaracke. Die Lagerleitung unterdrückte uns stillende Mütter, wo sie nur konnte. Denkt daran, es sind nicht eure Kinder, sie gehören dem Staat, sagte uns die Lagerleiterin immer wieder.
Einige der Dichterinnen verstummten angesichts des Schreckens. Andere schrieben selbst im Lager weiter. Und wenn das Dichten nur im Kopf stattfand, weil es kein Papier gab. So wie Larissa Hienius.
Der Bösewicht entriss den Sohn mir aus den Armen. Damit verlosch gewiss mein Glaube an Erbarmen.
Fast 3 Stunden dauerte der Abend. Viel Belarussisch war zu hören. Viele Belarussen waren gekommen. Für sie ist dieser Erinnerungsabend ein besonders emotionales Ereignis. Die Leichen der Ermordeten im Oktober 1937 wurden in einem Waldstück in Kurapati bei Minsk verscharrt. Mehr als 60 Jahre hatte es gedauert, bis Historiker und Archäologen diese Verbrechen an den Tag brachten. In dem Waldstück wurden hölzerne Kreuze und Tafeln aufgestellt. Die verfallen heute. Für die Belarussen wiederholt sich gerade die Geschichte. Dennoch gilt das Motto »Keep smiling«, so wurde es an diesem Abend erzielt, als Ausdruck der Stärke, der Unbeugsamkeit. Stellvertretend für die vielen politischen Gefangenen in Belarus wurde auch ein Gedicht der Gegenwart gelesen von der Journalistin und Schriftstellerin Katscherina Andrejewa. Das endet mit folgenden Zeilen.
Was blieb von uns? Wenigstens dieses Gedicht. Und im Sternenhaufen, der in der Ferne blinkt, der Stern mit dem allerhellsten Licht. und das Grübchen in der Wange der Urenkelin.
Aus einem Gedicht der belarussischen Schriftstellerin Katscharina Andrejewa, gelesen bei der Nacht der unerschossenen Gedichte in Berlin, in Erinnerung an die vielen verfolgten und getöteten Autorinnen in Belarus.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die geheimen Archive des Vatikan und was sie über die Kirche verraten. So heißt das neue Buch von Hubert Wolf. Der ist Professor für Kirchengeschichte an der Universität Münster. Er wurde für seine Forschung und für seine Bücher schon vielfach ausgezeichnet. Und er hat auch schon eine ganze Reihe von Geheimgeschichten des Vatikan ans Licht geholt. Sein neues Buch hat Thomas Groß für uns gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Danke.
Diese vatikanischen Archive sollen die größten und ältesten der Welt sein. Unvorstellbare 85 Kilometer an Akten aus über 1000 Jahren sollen da stehen. Wie ist das? Kann der Kirchengeschichtler Hubert Wolf da einfach rumstöbern, ganz frei in diesen Geheimarchiven?
Das kann er und das tut er auch. Und zwar seit rund 3 Jahrzehnten, also seit den 90ern, damals. Für viele überraschend sind die zur Erforschung freigegeben worden, für die wissenschaftliche Erforschung zumindest. Mhm. In der Einleitung des Buchs gibt er auch einen kleinen Einblick, wie es da aussieht. Also wenig geheimnisvoll, eher prosaisch, eine Ansammlung grauer Schachteln, die sich in langen Fluren aneinanderreihen. Nebenan soll sogar eine Cafeteria geben, ganz profan, wo der Cappuccino sogar sehr lecker sein soll, falls einen mal Müdigkeit überkommt über dem Studium.
Auch die Einblicke gibt es also in dem Buch. Genau. Jetzt hat ja Hubert Wolf schon Bücher geschrieben, zum Beispiel über die Archive des Vatikan und das Dritte Reich. Was hat ihn jetzt für dieses Buch interessiert? Welche Geschichten des Vatikan?
Ja, dieses neue Buch muss man sich als eine Art Quersumme seiner Recherchen vorstellen, basierend auf einer Vorlesungsreihe, die er in Münster gehalten hat und natürlich auf seinen Büchern. Da taucht dann manch Bekanntes dann nochmal auf, etwa die Geschichte der von der katholischen Kirche indizierten Bücher von Galileo bis Heine oder die Geschichte, wie das Unfehlbarkeitsdogma unter Papst Pius dem IX. Zustande kam. Aber das Ganze eben in verdichteter, auch für interessierte Laien gut lesbarer Form. Es gibt aber auch einige neue Aspekte, also beispielsweise eine ausführliche Dokumentation der Bittbriefe verfolgter Juden an Papst Pius XII., der dann allerdings bekanntlich nichts oder wenig zu deren Schutz unternommen hat.
Und wie schaut jetzt Hubert Wolf darauf? Der ist ja selbst katholischer Theologe, ein kritischer Theologe heißt es. Was ist jetzt seine Haltung, wenn er jetzt auf diese Funde im Vatikan schaut?
Na, einerseits ist schon immer klar, dass da ein Theologe spricht, etwa wenn er sich mit Details der katholischen Dogmatik beschäftigt, ohne die bestimmte Logiken und Handlungsweisen der Kirche dann gar nicht zu verstehen sind. Oder eben auch mit alternativen Auslegungen der Bibel, die dann gerade die Orthodoxie wiederum in Frage stellen. Also zum Beispiel, dass Frauen kein Priesteramt ausüben dürfen, das steht nirgendwo in der Bibel. Und ganz ähnlich verhält sich es mit dem Zölibat. Das ist keineswegs der unmittelbare Ausdruck von Gottes Wort, sondern eine Erfindung letztlich des 19. Jahrhunderts. Andererseits hat seine Haltung aber auch was Detektivisches. Er führt sozusagen einen Indizienprozess, in dem er auf der Basis von Quellen zeigt, wo die katholische Kirche seiner Meinung nach in die Irre geht.
Detektivisch heißt das, das Buch hat auch Spannungsbögen und es ist auch insofern spannend erzählt oder wie ist es überhaupt erzählt?
Also man kann schon den Eindruck haben, dass es eine Anklage ist, also wenn man ja überblickt, was Wolf da alles auffährt, in eindrücklicher Sprache geht es da also kapitelweise um Ränkespiele, Mauscheleien, Aktenfälschungen, Machtmissbrauch und sonstige im Namen Gottes begangene Verbrechen. Man kommt aus dem Staunen gar nicht mehr so recht raus. Und besonders plastisch die Schilderung eines Giftmords im Nonnenkloster Sant'Ambrogio, bei dem dann angebliche Marienerscheinungen sich schon im Jahr 1858 als Vorwand für ja, sexualisierte Gewalt entpuppten. Und da werden quasi also menschenfeindliche Strukturen exemplarisch vorgeführt. Und trotzdem ist der Autor kein Kirchenfeind, ganz im Gegenteil, unter der Maske des Anklägers steckt sehr so eine Art Idealist, der seiner Kirche den Spiegel vorhält.
Und der trotz allem, was er da aufdeckt an Geschichten des Machtmissbrauchs, die Hoffnung hat, dass sich diese mächtige Institution doch reformieren lässt, hat er die?
Er hat die Hoffnung und ob sie reformierbar ist, das ist natürlich eine gute und wichtige Frage. Die Verhältnisse sind natürlich schon sehr versteinert, wie man immer wieder aus der Berichterstattung auch entnehmen kann. Selbst der ausdrücklich als Erneuerer angetretene Papst Franziskus hat mal gesagt, in Rom Reformen durchzuführen, das wäre, als wolle man die Sphinx von Ägypten mit der Zahnbürste putzen. Also als Außenstehender sieht man da viel vergebliche Liebesmühe am Werk, aber offenbar geht es in der kritischen Forschung auch nicht viel anders zu als, sagen wir mal, in der Ampelkoalition. Die Hoffnung stirbt immer zuletzt.
Hubert Wolf erzählt von den geheimen Archiven des Vatikan und was sie über die Kirche verraten. So heißt sein Buch, das im Verlag CH Beck erschienen ist, mit 240 Seiten. 26 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unseren Kritiker Thomas Groß.
Gerne.
Heute ist unsere neue Sachbuchbestenliste herausgekommen und unsere Sachbuchspezialistin Susanne Billig, die hat diese Liste mit den 10 interessantesten Sachbüchern des Monats November vorgestellt hier in unserem Programm. Und sie hat dabei auch über ein Buch gesprochen, das sie besonders bewegt hat, eine Gefühlsgeschichte.
Jahre der Angst, Momente der Hoffnung von Mohamed Zahagi. Der ist als 6-Jähriger mit seinen Eltern nach Deutschland gekommen, ist heute Historiker mit dem Schwerpunkt Antisemitismusforschung. Und der verwebt da ganz persönliche Erinnerungen mit Zitaten aus der Literatur, mit Erzählungen anderer Migrantinnen und Migranten. Was löst Ausgrenzung emotional aus? Das interessiert ihn. Wir spielen nicht mit dir, du bist Ausländer. Welche Spuren hinterlässt das in einem Kind und welche Muster von Scham oder Rückzug oder dem Druck, sich ständig beweisen zu müssen, bilden sich in Menschen mit Migrationsgeschichte? Und natürlich versteht sich das Buch auch als Gegenpol zu der aktuellen Gefühlsverhärtung gegenüber Menschen, die ihr Land verlassen müssen.
Susanne Billig über das Buch Jahre der Angst, Momente der Hoffnung von Mohamed Zahagi. Im S. Fischer Verlag ist dieses Buch erschienen und das gehört zu den 10 Titeln auf unserer neuen Sachbuchbestenliste im November.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Italo Calvino gehört mit Büchern wie Der Baron auf den Bäumen zu den bedeutenden Schriftstellern Italiens. In dem Roman erzählt er die märchenhafte Geschichte eines Mannes, der sein Leben in den Wipfeln eines dichten Waldes verbringt. Der Film Italo Calvino, der Schriftsteller auf den Bäumen, jetzt auf Arte zu sehen, zeichnet sein Leben nach. Zu Wort kommt auch seine Tochter Giovanna Calvino.
Ich glaube, er hat sein ganzes Leben lang nach dieser Art von Präzision gestrebt. Sie ist eine Art Respekt vor der Wirklichkeit, der Erfindung.
Calvino war als Partisan im Zweiten Weltkrieg ein schillernder Dandy, berühmter Schriftsteller und Literaturtheoretiker. Was er auch wichtig fand,
Gedichte auswendig lernen, viele Gedichte. Als Kinder, als Jugendliche, aber auch im Alter, denn sie begleiten uns, wenn man sie im Geiste wiederholt. Außerdem sind sie für die Entwicklung des Gedächtnisses sehr wichtig.
Italo Calvino, der Schriftsteller auf den Bäumen, der Film bis zum 8. Januar in der Arte Mediathek. Schmutzfink, Gänsefüßchen oder Weltschmerz. Wortschöpfungen, die wir dem fränkischen Dichter Jean-Paul verdanken. Von 1804 bis zu seinem Tod 1825 lebte er in Bayreuth, dort, wo sich eigentlich fast alles um Richard Wagner dreht. Ein Museum erinnert an ihn, eingerichtet im ehemaligen Wohnhaus von Eva Wagner, der Tochter Richards. Museumsleiter Sven Friedrich.
Im Jean-Paul-Museum gibt es also viel, besonders für bibliophile Menschen zu finden, beispielsweise die Erstausgaben, aber natürlich auch Gegenstände aus seinem persönlichen Besitz, ob das jetzt eine Haarlocke von ihm ist, von der man auch nicht so genau weiß, ob sie nur von ihm ist oder seinem Pudel Ploto. Außerdem haben wir so eine Installation, wo wir so ein bisschen versucht haben, sein Arbeitszimmer nachzuempfinden.
Das Jean-Paul-Museum in Bayreuth, im Sommer täglich geöffnet, von September bis Juni, dienstags bis sonntags. Außerdem zu empfehlen, die Wanderung auf den Spuren des Schriftstellers in Franken. Marseille im Sommer 1940. Dort kreuzen sich die Wege vieler deutscher und österreichischer Literaten, die alle auf der Flucht vor den Nazis sind. Heinrich Mann, Hannah Arendt, Franz Werfel oder Alfred Döblin. Der Amerikaner Varian Fry versucht, die Verfolgten außer Landes zu bringen. Uwe Wittstock erzählt in seinem Buch Marseille 1940 von diesen dramatischen Ereignissen
heute in Frankfurt am Main.
Was mich bei Warren Fry so beeindruckt, ist, dass es eigentlich für ihn gar keinen Anlass gab, nach Europa zu gehen. Der lebte sehr gut in New York und hörte halt, es gibt in Südfrankreich Menschen, die vor den Nazis fliehen und aus dem Land nicht rauskommen. Und darunter sind viele berühmte Schriftsteller. Und der daraufhin eine Hilfsorganisation aufbaut und das Risiko für sich persönlich eingeht, nach Südfrankreich zu gehen und diese Leute rauszuholen.
Marseille 1940. Uwe Wittstock stellt sein Buch heute um 19 Uhr im Café und Restaurant Mutz in Frankfurt am Main vor. Am Samstag noch einmal in Frankfurt.
Das war Susanne von Schenk mit unseren Literaturtipps. Die Literaturwissenschaftlerin Elke Brüns, die musste nach dem Tod ihrer Eltern deren Wohnung ausräumen. Sie hat mit vielen Menschen gesprochen, die etwas Ähnliches tun mussten, die Wohnung, das Haus der Eltern leeren. Und alle haben danach etwas Ähnliches gemacht. Sie haben alle Kartons mit Dingen der Eltern mitgenommen. Sie konnten diese Dinge nicht wegwerfen, aber sie haben sie danach nie wieder angesehen. Von dieser Erfahrung ausgehend hat Elke Brüns ein Essay über uns und unsere Dinge geschrieben unter dem Titel Dinge, warum wir sie brauchen und warum wir uns von ihnen trennen müssen. Und jetzt ist sie hier bei uns im Studio. Guten Tag, Frau Brüns, grüße Sie.
Guten Tag.
Diese Erfahrung, die ich gerade beschrieben habe, von der Sie erzählen in Ihrem Buch mit den Dingen Ihrer Eltern, was hat die denn ausgelöst bei Ihnen?
Ja, die hat also erstmal ein starkes Nachdenken und auch Nachspüren ausgelöst, weil ich dachte, wie kann denn das jetzt angehen? Also normalerweise habe ich doch ein relativ unproblematisches Verhältnis zu Dingen und auf einmal sind die hier alle so wichtig und strahlen und glänzen vor sich hin und keins will gehen, jedes will mitgenommen werden und nach welchen Kriterien soll ich mich denn jetzt entscheiden, mich auch von Dingen zu trennen und will ich mich überhaupt trennen, kann ich mich trennen? Es ist kein Aufräumratgeber.
Ja, Aufräumratgeber gibt es ja schon jede Menge, also eben Bücher, die uns helfen sollen, Dinge loszuwerden, auszumisten. Die Aufräumpäpstin Marie Kondo ist ja da sehr berühmt mitgeworden, hat aber auch viele Kolleginnen inzwischen. Sie haben sich diese Ratgeber auch angesehen bei Ihrem Nachdenken über die Dinge. Mit welchem Ergebnis denn?
Ja, das sind natürlich schon kluge und schöne Bücher, auch sehr effizient scheinen sie auf den ersten Blick. Aber ich denke, dass es eigentlich nicht reicht, um der Komplexität der Geschichte oder auch der Ambivalenz unseres Umgangs mit Dingen gerecht zu werden. Also Marie Kondo sagt zum Beispiel immer, nimm was in die Hand, freu dich und dann gib's weg. Und ja, also an manchen Punkten scheint es mir dann eben doch nicht ganz so einfach zu sein und unser Verhältnis zu Dingen eben weitaus komplizierter und komplexer und eben auch von Traurigkeit zum Beispiel geprägt.
Versuchen wir doch mal jetzt kurz der Sache auf den Grund zu gehen. Warum ist es überhaupt so schwer, sich von Dingen zu trennen?
Ich glaube, es geht darum, dass wir Dinge umwerten müssen. Also wir müssen uns erstmal fragen, welche Rolle spielen denn die Dinge in unserem Leben? Dinge sind ja ein ganz notwendiger Bestandteil. Zum einen, wir brauchen die jeden Tag. Zum anderen repräsentieren die aber auch sowas wie unsere Identität, unsere Persönlichkeit, schöne Ereignisse. Also ich denke, da geht mal das Beispiel eines Kleids, was man sich vielleicht gekauft hat für eine besondere Party und dann hat man jemanden Besonderes kennengelernt und das alles ist dann ja repräsentiert in diesem Kleid und sich davon zu trennen, ist natürlich nicht so ganz leicht. Das ist ja auch Trennung von dem Lebensabschnitt. Ist es denn auch gleich Abfall? Wollen wir das wirklich zum Abfall erklären, was uns eben noch lieb und teuer war? Auf der anderen Seite, und da zitiere ich einen Schriftsteller, nämlich Italo Calvino, der sagt, oh, das kann doch alles sehr lustvoll sein, denn solange ich wegwerfe, lebe ich. Solange ich Abfall produziere, bin ich nicht der Abfall.
Was Sie gerade erzählt haben von diesem Kleid, Sie schreiben in dem Buch auch über die lebendigen Dinge um uns herum. Sind das in diesem Sinne lebendige Dinge, die sich aufgeladen haben mit unseren Erfahrungen, mit unserer Lebensgeschichte?
Ja, in dem Kapitel lebendige Dinge geht es mir um zwei Dimensionen oder zwei Perspektiven. Zum einen die Individualgeschichte, also Kinder. Alle Kinder erleben die Welt als lebendig. Beim Spielzeug und Puppen ist das ganz, ganz offensichtlich. Aber auch kulturgeschichtlich ist das so. Das heißt, in der Vormoderne waren Menschen und Dinge viel, viel enger verbunden. Sie waren alle Teil eines Kosmoses, den Gott geschaffen hatte, waren alle mit Bedeutung belegt. Der Mensch konnte das herausfinden und so waren sie eng verbunden. Die Moderne trennt das jetzt und sagt, nee, tote Dinge auf der einen Seite, tote Materie auf der einen Seite und lebendige Menschen auf der anderen Seite. Also es ist ein kategorialer Unterschied und kein Zusammenwirken mehr. Aber in der Literatur wird diese Lebendigkeit der Dinge aufrechterhalten.
Sie zitieren in Ihrem Essay über die Dinge auch immer wieder aus Gedichten und Romanen. Italo Calvino haben Sie schon erwähnt. Wer war da vielleicht am einflussreichsten für Sie, für Ihr Nachdenken über die Dinge?
Da gab es eigentlich verschiedene Texte, muss man sagen. Und was ich interessant fand an der Literatur ist, dass die Dinge da nicht einfach immer so nett sind, wenn die belebt sind, sondern, also denken wir mal zum Beispiel an das Märchen Herr Korbes, was die Gebrüder Grimm aufgezeichnet haben. Da machen sich die Dinge auf und massakrieren ganz einfach einen Menschen grundlos. Also, und die Schlussfolgerung lautet dann, das muss wohl ein schlechter Mensch gewesen sein. In der Literatur kommen nicht nur die putzigen und schönen Seite der Dinge zum Tragen, sondern auch die dunklen.
Es geht ja in Ihrem Essay auch ausdrücklich um das Lesen. Man liest in Büchern. Letztlich sind das auch nur Dinge, die Bücher, wobei die Bücherliebhaber einem da sofort widersprechen würden. Was hat für Sie denn das Lesen, also dieser Vorgang selbst, mit Dingen zu tun?
Lesen, wie auch das Erben, von dem wir eingangs gesprochen haben, vermittelt uns ja mit den oder setzt uns in Beziehung zu den Toten. Also ein Buch ist ja auch quasi ein Medium. Und wir müssen uns dann lesend mit den Fantasien und Imaginationen der Autorinnen, des Autors auseinandersetzen, um die selber ja verlebendigen.
Die Toten tauchen in Ihrem Buch am Anfang auf, wie gesagt, haben wir kurz drüber gesprochen, aber auch am Ende wieder, denn Sie schreiben von den Dingen, die nach dem Ende eines Lebens übrig geblieben sind. Die Dinge am Ende des Lebens heißt das bei Ihnen. Welche Dinge sind das denn?
Das sind die letzten Dinge, über die ich schreibe. Die letzten Dinge sind eigentlich keine konkreten Dinge mehr, sondern Sachverhalte. Das hängt damit zusammen, dass der Dingbegriff nicht nur materieller Natur ist, sondern auch immaterieller Natur, wie zum Beispiel in der Redewendung den Dingen auf den Grund gehen. Dieser Zeitraum von Leben und Tod, über den ich da geschrieben habe, da hat mich Montaigne sehr inspiriert in seiner Frage, wie können wir denn mit den Schrecken des Todes umgehen? Und er sagt, wir müssen ihn immer präsent halten und wir müssen uns verabschieden von allem, schlussendlich auch vom eigenen Leben. Und da hängen doch der materielle und der immaterielle Dingbegriff zusammen, nämlich über das, wenn man so will, ausmisten oder loslassen, um es etwas vornehmer zu sagen. Wir können doch beim Loslassen der Dinge dieses Loslassen des Lebens vielleicht auch schon mal üben. Und in diesem Sinne, in jedem Ding steckt ein letztes Ding.
Insofern hilft Ihr Buch dann doch beim Leben, obwohl es kein Ratgeber ist.
Ja, also zumindest ist es eine Einladung an den Leser, vielleicht über sein Verhältnis zu den Dingen nachzudenken und die Dinge vielleicht von Anfang an zu wertschätzen, so wie Marie Kondo es am Schluss mit diesem Dank lassen wir die, sie sagte, lass die Dinge mit einem Dank gehen, vielleicht können wir sie von Anfang an freundlicher behandeln.
Elke Brüns hat den Essay geschrieben, Dinge, warum wir sie brauchen und warum wir uns von ihnen trennen müssen. Erschienen ist das Buch in der Reihe. Was bedeutet das alles? Des Reclam Verlags mit 80 Seiten, 7 Euro ist der Preis. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.